Wir haben bei Glaube, Macht, Politik ja schon sehr oft mit Politikern über den christlichen Glauben gesprochen oder wir haben uns auch mit christlichen politischen Themen befasst oder wo man meinen könnte, das sind so typisch christliche politische Themen. Aber es gibt ein Thema, über das wir noch nie so richtig gesprochen haben und zwar das Thema Wirtschaft. Eigentlich wissen wir ja seit Bill Clinton 1992, it's the economy, stupid. Also die Wirtschaft ist wirklich wichtig, weil sie uns alle betrifft, weil sie auch mit Machtfragen zu tun hat und am Ende auch mit dem, was bei uns auf dem Mittagstisch steht. Und natürlich gibt's dann auch immer wieder Fragen, die auch christliche Werte betreffen, wenn es um Wirtschaft geht. Und die Wirtschaft in Deutschland, die schlägt seit langer Zeit Alarm. Also wird es höchste Zeit, dass wir uns auch mal an dieser Stelle im Podcast mal erklären lassen, wo es in der Wirtschaft und in der Politik hakt und wie man das vielleicht lösen kann. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute Thorsten Alsleben zu Gast haben. Thorsten Alsleben ist Geschäftsführer der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, kurz INSM. Und er war früher Journalist, gilt als bestens vernetzt im politischen Berlin und er ist Christ, der mit seinem Glauben auch nicht hinterm Berg hält. Einen besseren Experten kann man sich für unseren Podcast also nicht wünschen und deswegen sage ich Hallo, Herr Alsleben.
Hallo, Herr Franz. Freue mich, da zu sein.
Herr Alsleben, als Friedrich Merz zum Kanzler gewählt wurde, hat er ja angekündigt, der Wirtschaft werde es schon im Sommer 2025 besser gehen. Daraus ist ja dann bekanntlich nichts geworden, zumindest was die Zahlen angeht und die Stimmung in der Wirtschaft. Danach kündigte er dann den Herbst der Reformen an, auch flankiert von anderen Politikern aus der Union. Daraus ist auch nicht so richtig was geworden. Mittlerweile ist der Herbst vorbei, der Winter auch und es ist Frühjahr und es ist immer noch nicht so richtig Bahnbrechendes passiert. Zumindest ist das mein Eindruck. Warum tun wir uns denn so schwer mit Reformen in unserem Land?
Also zunächst mal, die Analyse stimmt und die Analyse hat dramatische Schlussfolgerungen. Wir sind, was die Wirtschaftskraft angeht, auf dem Niveau von 2019. Also wir haben faktisch jetzt 6 Jahre Stagnation. Und dann könnte man sagen, na ja, wenn alles so bleibt, wie es ist, ist es doch nicht schlecht, weil es läuft ja so einigermaßen gut. Dem ist aber nicht so. Das sieht man zum einen im Vergleich mit allen anderen Industrieländern, die deutlich stärker gewachsen sind. Aber zum anderen muss man einfach auch wissen, wir brauchen Wachstum, um den Status quo zu erhalten. Also um Bildung zu erhalten, Sicherheit, Umwelt, Einkommen, Altersversorgung, für alles das brauchen wir Wachstum und zwar künftig noch viel mehr als jetzt, weil es läuft ja ein riesiger demografischer Tsunami auf uns zu und der fängt jetzt an, wo die ganzen Babyboomer in Rente gehen. Wir werden in den nächsten 10 Jahren rund 5 Millionen Erwerbstätige verlieren und damit auch massiv Wirtschafts- und Kaufkraft. So, das ist erstmal vor der Klammer. Und jetzt zu Ihrer Frage, warum gelingt es nicht, wenn das doch so offensichtlich ist, die Fakten sind doch bekannt, warum gelingt es nicht dann zu reformieren? Da muss ich sagen, das liegt einfach an einer, ich muss jetzt einfach mal so benennen, an einer reformverweigernden SPD in dieser Regierung, die diese Fakten entweder nicht versteht oder ignoriert, weil sie Angst hat, wenn sie die richtigen Schlussfolgerungen zieht, wird sie vom Wähler abgestraft. Ich glaube, es ist aber genau umgekehrt, wenn man sich die letzten Wahlergebnisse ansieht. Die Leute wissen schon, dass Reformen nötig sind. Und da sie verweigert werden, strafen sie auch die Parteien ab, die verweigern. Und deswegen landet dann die SPD in Baden-Württemberg bei 5,5%.
Sie haben eben gesagt, man braucht Wirtschaftswachstum, um den Wohlstand zu erhalten. Es beschäftigen sich vielleicht nicht alle Hörer jeden Tag mit Wirtschaft, aber natürlich mit der eigenen Haushaltssituation. Warum brauche ich Wachstum? Also warum muss ich als Wirtschaft pro Jahr wachsen, wenn ich mir das Gleiche leisten können möchte? Also es geht ja nicht darum, dass wir wenn wir pro Jahr 2% Wirtschaftswachstum haben, dass es uns dann auch automatisch 2% besser geht, sondern wir brauchen ja offenbar diese Leistung, um überhaupt unseren Lebensstandard halten zu können.
Ja, so ist das. Also weil es kommen halt viele externe Faktoren hinzu, die wir irgendwie finanzieren müssen. Wir haben Umweltschutz und Klimaschutz, den wir finanzieren müssen. Wir haben jetzt erheblich mehr Sicherheitsaufwendungen, also die sogenannte Friedensdividende durch den Kalten Krieg, dass man sagt, ach, es gibt keinen Krieg mehr zwischen Ost und West, also können wir da bei der Bundeswehr und so weiter sparen. Das ist ja nun vorbei. Also wir müssen deutlich mehr für unsere Sicherheit ausgeben. Und das ist auch in Ordnung. Das ist ja so wie eine Versicherung, die man abschließt fürs Haus. Man hofft nicht, dass man sie jemals braucht, aber wenn man sie braucht, ist es gut, dass man sie hat, weil sonst ist das Haus einfach abgebrannt und man kriegt kein neues mehr. Ja, und so ist es eben auch mit den Sicherheitsaufwendungen, die wir jetzt benötigen. Und abgesehen davon sorgen die auch dafür, dass man täglich weniger Angriffen ausgesetzt wird, zum Beispiel durch Cyberattacken, wenn wir eine gute Sicherheit haben. Also das sind alles Aufgaben, die jetzt zusätzlich kommen und die kann man natürlich nicht bei gleichbleibender Wirtschaftskraft finanzieren. Also braucht man mehr Wirtschaftskraft. Und dann ist eben auch so im internationalen Wettbewerb, wenn die anderen immer besser werden und auch deren Wohlstand dadurch wächst, dann fallen wir auch zurück. Es gibt ja auch einen relativen Wohlstand. Und wenn wir sehen, Mensch, die anderen haben tolle technische Geräte und können schön besser in Urlaub fahren als wir, dann haben die Leute das Gefühl, wir werden abgehängt. Und das Gefühl ist auch durch Realität bestätigt. Und das wollen wir ja nicht.
Wenn jetzt tatsächlich, also wenn ich jetzt Ihnen folge und sage, die SPD ist eigentlich vor allen Dingen daran schuld, dass sie sich da, dass da blockiert wird und so, warum setzt sich die CDU da nicht einfach durch gegen den Koalitionspartner? Mhm.
Also vielleicht möchte ich es noch ein bisschen ausweiten. Es sind letztlich alle Parteien, die irgendwann mal in Regierungsverantwortung waren, schuld. Denn diese ganze Misere demografisch und auch was sonst passiert, die ist seit Jahrzehnten absehbar. Und ich sag mal so, in den letzten 10 Jahren wurde es immer offensichtlicher und immer virulenter. Das heißt, schon zur Merkel-Zeit hätte man bestimmte Weichenstellungen anders treffen müssen, damit es uns heute besser geht. Und bei der Ampel erst recht, da ging es dann in die falsche Richtung. Und jetzt die neue Koalition, die wirklich sich nicht mehr drumherum drücken könnte, tut es aber trotzdem und macht nicht das, was notwendig ist. Und man sieht das bei einem Begriff, der klingt jetzt ein bisschen technisch, Potenzialwachstum. Wachstum setzt sich ja auch immer aus dem zusammen, was wir strukturell wachsen und dem, was konjunkturell dazu kommt. Ja, also wenn wir auf einmal so einen Konjunkturboom haben, warum auch immer, dann kann es hohes Wachstum geben, aber trotzdem strukturell schlecht laufen. Und das Potenzialwachstum ist im Prinzip das, was so das durchschnittliche Wachstum über Konjunkturzyklen hinweg ist. Und das war in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, immer so 1,4%. Das klingt jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber für eine große gesättigte Volkswirtschaft ist das schon ganz ordentlich. Aktuell sind wir bei 0,25% Wachstum, 0,2, 0,3 und es geht Richtung 0. Und das ist das eigentliche Alarmsignal. Also wenn wir da nicht wieder Richtung 1 oder sogar drüber kommen, werden wir Wohlstandsverluste erleiden. Das heißt, wir werden Verteilungskämpfe bekommen, Menschen werden weniger Einkommen zur Verfügung haben und daran muss man was ändern und zwar jetzt so schnell wie möglich, weil es passiert Folgendes. Das Entscheidende ist gar nicht mal zum Beispiel die Arbeitslosenzahl. Klar, die ist jetzt knapp über 3 Millionen. Das ist nicht schön, aber viel schlimmer ist, wenn man tief in die Arbeitslosenzahlen reinguckt. Wir verlieren jeden Monat ungefähr 10.000 Stellen in der Industrie. Also das sind genau die Dinge, die unseren Wohlstand sichern. Industrie, die Wachstum generieren, Innovation. An der Industrie hängt ja auch ganz viel Dienstleistung mit dran, vieles andere. Also wenn vor Ort ein guter Industriebetrieb ist, laufen auch die Restaurants gut und so weiter. Das heißt, da hängt ganz, ganz viel dran. Und diese Arbeitsplätze werden ersetzt in Anführungszeichen durch andere Arbeitsplätze, zum Beispiel in der Verwaltung und in der Pflege. Ja, wir haben immer mehr ältere Leute, das heißt, wir brauchen mehr Pflegekräfte. Das sind aber unproduktive Tätigkeiten. Die sind vielleicht nötig, bei der Verwaltung glaube ich nicht, dass sie nötig sind, aber sie sind jetzt da und sie sind vor allem schlechter bezahlt als Industriearbeitsplätze. Das heißt, wir verlieren Nationaleinkommen auf Steuereinnahmen, Sozialversicherungsbeiträgen und dieser Strukturwandel ist richtig schlecht für alle. Ja, und deswegen müssten wir eigentlich was dafür tun, dass die Industrie wieder wächst und nicht weiter schrumpft.
Sie haben gerade Verteilungskämpfe angesprochen, die da auch uns drohen könnten. Jetzt gibt's ja gerade auf der politisch eher linken Seite die Überzeugung, ja, die Milliardäre haben ja genug Geld, wir müssen einfach nur die Steuern erhöhen für Superreiche und dann passt das auch wieder mit dem Wohlstand.
Gut, da sind zwei Themen, die man dann erstmal auseinanderhalten muss. Und zum einen, man muss immer auf das Vermögen gucken und auf die Einkünfte. Bei den Einkünften ist es so, dass schon jetzt die oberen 10% faktisch 90% der Steuereinnahmen zahlen. Ja, also da gibt es schon eine sehr starke Umverteilung. Die unteren 50% der Einkommensbezieher, die zahlen fast gar keine Steuern. Also wir haben eine hohe Umverteilung im Einkommensteuerbereich. So, jetzt muss man auch wissen, die Spitzenverdiener dort, Da stellt man sich immer so vor, irgendwelche DAX-Vorstände, die wahnsinnig viel Geld absahen. Die gibt's auch, aber die sind zu vernachlässigen. Also das sind vielleicht, weiß ich nicht, ein paar Tausend, die so hohe Einkommen haben, aus hohe Arbeitseinkommen. Die meisten, die hohe Einkommen haben, sind Personengesellschaften, also Unternehmen, mittelständische Unternehmen, ein Handwerksbetrieb, weiß ich nicht, ein größeres Architekturbüro. So, die sind als Personengesellschaften organisiert, für die gilt die Einkommensteuer. Und wenn Sie da jetzt die Gewinne durch Steuern weiter reduzieren, und wir sind schon ein Hochsteuerland, wir sind schon international mit den höchsten Steuer- und Sozialabgabenquoten, wenn Sie das also weiter reduzieren, fehlt denen das Geld für Investitionen. Und dann sagen die sich, dann lohnt es sich vielleicht nicht, nochmal in Deutschland zu investieren. Investieren wir doch lieber woanders oder lassen das auslaufen und ich gehe ein bisschen früher in Rente. Das ist das Problem. Also das Gefühl, ach, ich kann den oben wer wegnehmen, mag ja sein, aber das wird dann letztlich zerstört von dem, dass die sich nicht viel mehr wegnehmen lassen möchten, weil sie sagen, in anderen Ländern läuft es ja auch nicht so. So, das ist das Thema Einkommen. Also da würde ich auf gar keinen Fall rangehen. Das andere ist das Thema Vermögen. Und auch dort, natürlich könnte man sagen, ja, wenn jetzt jemand ein Riesengemälde oder eine Oldtimer-Sammlung hat, muss er halt zwei Oldtimer verkaufen. Aber das meiste, was wir an Vermögen haben, sind Betriebsvermögen. Also das steckt in Unternehmen. Und das ist in Deutschland was ganz Besonderes. Wir haben ja diesen klassischen familiengeprägten Mittelstand. Und das ist ein Riesenstandortvorteil, weil diese familiengeprägten Mittelständler, die ganzen Hidden Champions, die tolle Innovationen haben und die weltweit verkaufen, das ist ja nicht nur der kleine Handwerksbetrieb, sondern das sind ja wirklich ganz innovative Industrieunternehmen. So, die Familienbetriebe, die hängen ja richtig an dem Unternehmen und die sind auch dem Standort verbunden. Die Kinder der Chefs gehen in die gleichen Schulen wie die Kinder der Mitarbeiter. Und das hat man in allen Krisen gesehen, in der Finanz- und Wirtschaftskrise, genauso wie bei Corona. Diese Unternehmen versuchen, ihre Mitarbeiter lange zu halten, schießen Eigenkapital aus ihrem Privatvermögen nach, um die Unternehmen irgendwie zu halten. Das macht natürlich ein börsennotiertes Unternehmen völlig anders. Also die weltweit dominierenden Aktienkapitalgesellschaften, die müssen immer in den Quartal gucken, wie ist der Quartalsbericht. Wenn wir da zu viele Verluste machen, müssen wir einfach Stellen abbauen. Diese Sorgen hat der Mittelständler nicht. Das heißt, wir müssen, das ist ein Asset, das ist was Positives, dass wir diese Betriebsvermögen in Familienhand haben. Und wenn wir da rangehen, bei der Erbschaftssteuer oder bei der Vermögensteuer, und es ist sehr schwer, die Betriebsvermögen da auszunehmen, das wird jetzt das Verfassungsgericht demnächst wahrscheinlich wieder feststellen, dann gehen wir an die Substanz unserer Wirtschaftskraft in Deutschland. Und ich sage mal aus meiner persönlichen, auch als Christhaltung, ich bin überhaupt nicht neidisch. Ich habe gar kein Problem damit, wenn jemand Milliardär ist und wahrscheinlich dann durch seine Milliarden noch mehr Millionen generiert, als ich jemals in meinem Leben generieren kann. Ich habe kein Problem damit, weil ich weiß ja, wenn der hier in Deutschland ist, gibt der auch in Deutschland sein Geld aus und viele profitieren davon. Oder anders gefragt, wenn ich die Chance hätte, 100 Milliardäre mehr in Deutschland oder 100 Milliardäre weniger, würde ich immer die 100 Milliardäre mehr.
Also wir fassen schon mal zusammen, wir haben zu wenige Milliardäre in Deutschland, weil die uns am Ende mehr bringen als Schaden. Und Sie haben ja ganz gut ausgeführt, warum Sie dieser Meinung sind. Es ging auch eben um das Thema Stellenabbau, weil das ist ja am Ende das, was auch dann zählt. Wir hatten ja mal eine Zeit, in der es Reformen, Willen gab, sowohl in der Bevölkerung als auch in der gewählten Regierung unter Rot-Grün, unter Gerhard Schröder besser gesagt, 1998, wobei man ja fairerweise sagen muss, es war eigentlich eher dann nicht ganz 98, sondern etwas später.
2003. Also 98 war der Reformwille noch nicht da, im Gegenteil. Da hatte Kohl die letzte schwarz-gelbe Regierung noch gewisse Reformen gemacht und die Rot-Grün hat ihn dann rückabgewickelt. Also ja, da war erstmal noch Umverteilung. Aber dann kam diese dramatische Wirtschaftslage mit über 5 Millionen Arbeitslosen. Das war dann halt so offensichtlich. Da hatte jeder in seinem Freundes- und Bekanntenkreis Arbeitslose. Und da wusste man, jetzt kommen die Einschläge näher. Und da war eben die Reformbereitschaft da.
Genau, darauf wollte ich hinaus, dass dann eben dann später dieser Reformeifer dann auch da war. Und Gerhard Schröder hat es durchgesetzt, hat dann natürlich die eigene Partei stark gegen sich aufgebracht. Das halt bis heute nach. Aber es wurde da wirklich was angepackt, wo eigentlich die meisten Ökonomen sagen würden, es hat Deutschland wirklich vorangebracht und hat was getan. Aber Sie haben es schon angesprochen, damals 5 Millionen Arbeitslose, heute haben wir längst nicht so viele, auch wenn die Arbeitslosigkeit, wie man auch auf Ihrer Website ja im Ticker nachgucken kann, direkt auf der Startseite, die steigt leicht, gerade. Aber noch nicht so, dass es jetzt extrem ist. Ich glaube, wir sind bei gut 3 Millionen. Und aber es kommen immer wieder Meldungen dazu. Zum Beispiel jüngst jetzt von Volkswagen hat angekündigt, 50.000 Stellen abzubauen. Es war schon klar, dass abgebaut werden sollte, aber es sind jetzt 50.000. Das bedeutet nicht automatisch, dass 50.000 Menschen sofort ihren Job verlieren, aber dass die Jobs weg sind, wenn dann zum Beispiel jemand in Rente geht und die Jobs werden dann eben nicht nachbesetzt. Das heißt, de facto gibt's dann eben 50.000 Stellen weniger. Ein ganzes Fußballstadion voll. Das ist bei uns heute einfach eine Schlagzeile. Gleichzeitig gibt's aber Firmen, die weiterhin über Fachkräftemangel klagen. Wie passt das denn zusammen?
Ja, also zunächst mal die Zahl der offenen Stellen geht schon dramatisch zurück. Ja, das spiegelt sich noch nicht so sehr in der Arbeitslosenzahl wieder, aber man merkte schon, wir selber, wir haben 2 Stellen hier offen und wir haben so viele Bewerbungen wie noch nie. Es sind allerdings viele Bewerbungen dabei, die von der Kompetenz her nicht passen, aber man sieht schon, da ist eine gewisse Verzweiflung, die Leute bewerben sich wieder stärker. Und es stimmt, bei gut funktionierenden Unternehmen werden auch weiter Fachkräfte gesucht und durch die Demografie wird dieser Effekt dann auch wieder etwas höher. Also das sind 2 Dinge, die sich ausgleichen, aber wie gesagt, teilweise entstehen eben Jobs an einer unproduktiven Stelle, nämlich in der Verwaltung und in Pflegeberufen. Ich glaube auch, dass wir ohnehin noch nicht ganz vorhersehen können, wie...
Wenn ich Sie ganz kurz unterbrechen darf, nur dass die Hörer das jetzt nicht missverstehen. Ich glaube, Sie haben ja gerade unproduktive Stellen gesagt, zum Beispiel in der Pflege oder so. Damit meinen Sie ja nicht, dass die Menschen nichts leisten, sondern dass da eben kein wirtschaftlicher Mehrwert geschaffen wird.
Genau, ja? Das ist unproduktiv.
Bei aller Wertschätzung für diese Berufe. Das ist bei mir absolut. Ja auch so, also ich arbeite in einem spendenfinanzierten Medienbetrieb.
Wir alle sind ja irgendwann wahrscheinlich davon betroffen und sind sehr dankbar, wenn wir da gut qualifizierte und am besten auch gut bezahlte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Und das ist auch, glaube ich, auch ein wichtiger Vorteil in Deutschland, dass wir da auch eine gute Qualifikation haben. Aber sie tragen eben nichts direkt zum Wirtschaftswachstum bei, ja, sondern das ist nun mal so, bei Sozialberufen sind notwendig, aber sie tragen nichts zum Wachstum bei und deswegen sind sie nicht schlechter, sondern vielleicht sogar wertvoller, ja, weil es ja Dienst am Menschen ist, aber trotzdem hilft es eben nichts, wenn wir mehr Wohlstand haben wollen und keine Verteilungskraft haben.
Ja. Und jetzt haben wir dieses Problem, dass Stellen abgebaut werden und die dann auch nicht wieder kommen und gleichzeitig den etwas sinkenden Fachkräftemangel. Wenn man diese ganzen Themen jetzt mal so zusammen sieht, wir haben jetzt gesprochen über generell die wirtschaftliche Lage, Standortbedingungen, die es gibt, Arbeitsplätze, Abbau. Wenn Sie jetzt 3 Themen nennen müssten, die sofort aus Ihrer Sicht angegangen werden könnten und auch wirklich könnten, also nicht die ganz große Reform, die irgendwie 3 Jahre Vorbereitung braucht, also was würden Sie sofort umsetzen?
Ja, also was sofort ginge, und ich wundere mich, dass es nicht viel schneller gemacht wird, ist ein Bürokratieabbau. Sie können bestimmte Gesetze komplett streichen, zum Beispiel das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das von der Intention sinnvoll war. Man wollte zusichern, dass also die Betriebe, die in Deutschland irgendwas verkaufen oder herstellen, auch in der Lieferkette in anderen Ländern dafür sorgen, dass da Menschen- und Umweltstandards eingehalten werden. Nur das Ziel wird nicht erreicht, weil sie das am Ende gar nicht können, insbesondere als Mittelständler. Aber sie haben wahnsinnigen Bürokratieabbau. Sie müssen alles dokumentieren und der Lieferant muss dokumentieren und deren Lieferant. Und in der Lieferkette ändert sich ja dauernd was in Märkten, irgendwo in Malaysia, da kommt mal der Lieferant und der Lieferant. Es ist faktisch nicht einhaltbar. Trotzdem haben sie die Bürokratie. Und der Effekt ist, wenn sie sagen, das ist mir zu heikel, weil ich es nicht 100% garantieren kann, dann wird das Geschäftsmodell eingestellt oder man geht ganz ins Ausland oder man verliert das Geschäft an jemanden, der das alles nicht hat, zum Beispiel einen chinesischen Hersteller, und der schert sich mal gleich gar nicht um Lieferkette. Bei uns wäre es ja wenigstens so, wenn irgendeine NGO dann Fotos schickt, guck mal da an deiner Fabrik, die dir zuliefert, da passiert das und das, dann würde man als deutscher Mittelständler sagen, dann kümmere ich mich mal um anderen Lieferanten, dem Chinesen ist es gerade egal. Ja, also deswegen ist dieses Lieferkettengesetz sehr schädlich, weil es viel Bürokratie macht, aber es bringt im Endeffekt nicht das, was die Initiatoren damit wollen. Könnte man sofort abschaffen. Stattdessen wird jetzt ein neues Gesetz gerade in Kraft getreten, ein Gesetz, das bei öffentlichen Ausschreibungen des Bundes vorschreibt, dass Tarifbedingungen eingehalten werden, das schließt schon große Teile des Mittelstands aus, die eben nicht tarifgebunden sind, aber deswegen nicht unbedingt schlechter bezahlen. Und die anderen, die dann noch übrig bleiben, die müssen sehr viel bürokratischen Aufwand betreiben. Und wer übrigens den Aufwand nicht betreiben muss, sind EU-ausländische Firmen. Die können ganz normal sich bewerben, weil für das EU-Ausland darf dieses Gesetz nicht gelten. Das wäre ja europarechtswidrig, also ist es eine Inländerdiskriminierung. Also statt Bürokratie abzubauen, wird Bürokratie aufgebaut. Bürokratie ist in allen Unternehmensbefragungen der schlimmste Standortnachteil seit etwa 3-4 Jahren, weil da auf der Aufwand erheblich gestiegen ist. Und da könnte man sofort ran. Da gibt es ganz viele tolle Vorschläge, was man machen könnte. Das nächste ist die Unternehmenssteuer, und zwar erstmal für Körperschaften. Das sind ja die größeren Unternehmen, wo es auch viel internationalen Wettbewerb gibt. Die könnte man sofort senken. Hat die Koalition schon beschlossen, aber erst ab 2028 und dann jedes Jahr 1%. Das hat natürlich jetzt gar keine Wirkung. Also das müsste man jetzt vorziehen, spätestens auf 27 und dann im ganzen Rutsch 5%. Und das wäre ein kräftiges Signal, wo auch weltweit gesehen wird, ach hoppala, guck mal, in Deutschland passiert ja endlich was. Und das könnte auch den ein oder anderen Investor dazu bewegen, nach Deutschland zu kommen. Und das Dritte ist, in der Lohn- und Einkommensteuer, hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, da sind wir auch Spitzenreiter oder an Platz 2 nach Belgien. Da müsste auf jeden Fall auch eine Absenkung kommen, allein auch damit sich für Mitarbeiter es lohnt, vielleicht eine Stunde länger zu arbeiten, damit nicht alles davon vom Staat abgeschöpft wird, sondern mehr netto beim Einzelnen verbleibt. Und dadurch, dass die Leute dann mehr arbeiten, haben wir auch automatisch höhere Wirtschaftskraft, höhere Produktivität.
Sinkt dadurch nicht die Steuereinnahmen in unserem ohnehin schon überaufgeblähten Staatshaushalt?
Genau, es sinken im ersten Moment immer, wenn man Steuern senkt, oder in allermeisten Fällen sinken die Steuereinnahmen. Aber das wird sehr schnell kompensiert durch das Wachstum. Also wenn Sie das Wachstum dadurch deutlich erhöhen, haben Sie nach 2, 3, 4 Jahren spätestens mehr Steuereinnahmen, als wenn Sie die Steuersenkung nicht gemacht hätten. Also deswegen ist es so wichtig, dass man so eine Maßnahme nicht alleine macht, sondern Sie brauchen ein großes Paket, ein Gesamtpaket, wo alles drin ist. Bürokratieabbau, Körperschaftssteuersenkung, Einkommensteuersenkung und Reform der Sozialversicherung, damit die Sozialabgaben, die ja die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Arbeitgeber sofort treffen, damit die erstens nicht weiter steigen und zweitens am besten sogar ein bisschen sinken. Wir waren ja früher mal unter 40%, jetzt sind wir bei etwas über 42%. Wir steuern auf die 50% zu. 50% Sozialabgaben, da bleibt ja für den Arbeitnehmer kaum was übrig und für den Arbeitgeber ist es kaum tragbar. Das heißt, diese 4 Bereiche müsste man machen. Dann haben wir noch das Thema Energiepolitik. Wir haben sehr, sehr hohe Energiepreise. Das ist aber ein sehr dickes Brett. Da würde ich sagen, die Reformen da, die dauern bestimmt 2, 3 Jahre, bis man da was wirkungsvoll erreichen kann, mit teilweise noch viel späteren Wirkungen erst.
Der Bundeskanzler will ja, dass wir mehr arbeiten müssen, weil unser Wohlstand sonst weiter zerbröselt. Da gab es ja verschiedenste Diskussionen, da ging es ja auch um den Begriff Lifestyle-Teilzeit und so, wo dann auch viel an verzerrender Kommunikation dann eben war. Aber die meisten Ökonomen sind sich schon auch einig, dass mehr gearbeitet werden muss, weil wenn man mehr arbeitet insgesamt, dann wird auch mehr Wohlstand erarbeitet. Das heißt, dass wir insgesamt mehr Stunden arbeiten sollen. Und es gibt dann jetzt unter anderem auch einen Vorschlag, den durchaus auch so das Christliche jetzt betrifft, nämlich die vielen christlichen gesetzlichen Feiertage, die es gibt. Da gibt es ja einige im Jahr, je nach Bundesland unterschiedlich. Es gibt auch den Reformationstag und so in manchen Bundesländern, Buß- und Bettag in Sachsen. Dass vor allen Dingen das Institut der deutschen Wirtschaft spricht nämlich davon, dass bis zu 0,2% Wirtschaftswachstum generiert werden könnten, wenn man einen Tag streicht, also pro Tag, der dann gestrichen wird, der zusätzlich gearbeitet wird. Ich weiß nicht, wenn man mal eine Umfrage machen würde, was ist eigentlich Frohen Leichnam, was ist eigentlich Buß- und Bettag, was ist der Hintergrund dazu, Himmelfahrt und so, das kennen die meisten im säkularisierten Deutschland nur von irgendwelchen Filmen oder von dem Wort Himmelfahrtskommando oder sowas.
Woanders heißt der ja auch nur noch Vatertag oder Männertag, der heißt ja gar nicht mehr Christi
Himmelfahrt. Ja, genau, stimmt, der heißt genau, das ist dann Vatertag, ja. Und die Christen sagen ja, weil nämlich Jesus dann zum Vater fuhr. Am Himmelfahrt, so Vatertag. Aber was halten Sie denn davon, solche gesetzlichen Feiertage zu streichen, gerade die kirchlichen?
Also zunächst mal, es stimmt. Zum Beispiel in diesem Jahr wird ja ein Wachstum von ungefähr 0,9 Prozentpunkte prognostiziert. Davon sind etwa 0,3, weil Feiertage auf Sonntage fallen. Also weil die in diesem Jahr faktisch wegfallen. Ja, das wäre, also ich würde einen anderen Ansatz zuerst wählen, bevor ich den wähle. Ich würde zuerst sagen, lass uns die Steuern-Abgabenlast etwas reduzieren, lass uns die Kinderbetreuung etwas ausbauen und attraktiver machen. Und dann gibt es Anreize für die Menschen, mehr zu arbeiten. Also wenn sich eine Überstunde lohnt oder von Teilzeit auf Vollzeit aufzustocken, weil man eben mehr Netto behält, dann machen die Leute das schon. Ja, also das wäre der erste Ansatz. Trotzdem, das mit den Feiertagen, das ist natürlich richtig, weil faktisch haben wir ja auch, die meisten haben 25 bis 30 Tage Urlaub. Ja, also es ist ja weit mehr, als das Gesetz vorschreibt. Und dann kommen die Feiertage noch dazu. Da sind wir ja schon fast Spitzenreiter weltweit. Und ich würde einen anderen Feiertag zuerst streichen. Ich würde den Tag der Arbeit zuerst streichen, 1. Mai. Der ist nämlich von Hitler als Feiertag eingeführt worden, wissen viele nicht. Also den gab es zwar schon vorher als sozusagen Gedenktag, aber als Arbeitsfeiertag ist er von Adolf Hitler eingeführt worden. Also dieses Erbe des Nazireichs würde ich gerne streichen. Warum? Weil es gibt deutlich weniger Gewerkschaftsmitglieder als Kirchenmitglieder. Also bevor wir an kirchliche Feiertage gehen, würde ich an diesen Tag gehen. Und das ist ja am Ende auch... es wird ja auch im eigentlichen Sinne kaum noch genutzt. So, und wenn Sie dann haben Sie ein paar kirchliche Feiertage angesprochen. Das würde ich auch so sehen. Da sind welche dabei, da wissen die allermeisten, selbst die meisten Christen nicht mehr, was es ist. Vielleicht kann man so machen, eigentlich ist es grundsätzlich nicht frei, aber wer eine Bestätigung vom Pfarrer hat, dass er in der Kirche war, der darf dann während der Arbeitszeit in die Kirche gehen. Dann gehen vielleicht auch wieder mehr Leute in die Kirche und dann können wir das so lassen. Dann kommen wir natürlich in das Problem, dass dann auch irgendwie andere Religionen anfangen zu sagen, ja, das hätten wir auch gerne. Also ich würde sagen, lass uns Anreize für mehr Arbeit schaffen, lass uns den Tag der Arbeit abschaffen und vielleicht einen kirchlichen Feiertag, den keiner kennt. Und dann hätten wir wirklich was fürs Wachstum gemacht, ohne dass wir irgendwelche sonstigen schärferen Einschnitte den Leuten zumuten.
Es geht ja immer wieder darum, wenn es auch um die Kirche geht, wie politisch Kirche eigentlich sein sollte. Julia Klöckner hatte, unsere Bundestagspräsidentin, hat ja das mal nochmal besonders ins Spiel gebracht, weil sie gesagt hat, die sollen sich mal zurückhalten, die Kirchen bei politischen Einzelfragen vor allen Dingen und sich mehr um so Fragen nach Heil und Erlösung und so und ja, Seelsorge kümmern. Und die es ist aber trotzdem natürlich so, dass EKD und katholische Kirche sich immer wieder zu Themen, die zur Politik gehören, äußern. Solidarität, Bekämpfung von Armut, soziale Gerechtigkeit. Aber wenn es so um generelle Wirtschaftsthemen geht, es sei denn jetzt Klimapolitik und so, was ja dann auch mit Wirtschaft zusammenhängt, da schweigen sie eher. Würden Sie sich von den Kirchen mehr Wortmeldungen wünschen, auch zur Wirtschaftspolitik? Oder sagen Sie, ups, nee, das geht nach hinten los, wenn die Kirche sich dazu äußert?
Also ich versuche mal, wie ein Unternehmensberater ranzugehen. Wenn Sie ein Unternehmen haben, das ein sensationelles Produkt hat, ein wirklich sensationelles, und denen ist es jetzt, sagen wir mal, durch Innovation gelungen, dieses sensationelle Produkt, was jeden das Leben erleichtern würde, auch noch zu einem wahnsinnig günstigen Preis anzubieten, dann würden Sie doch Ihre Werbung voll darauf konzentrieren. Ja, und würden dann nicht sagen, ach übrigens, wir haben auch noch hinten einen schönen Kaffeeautomaten, sondern sie würden sagen, Leute, nehmt dieses Produkt. Und die Kirche hat ja ein Megaprodukt, die hat nämlich die Erlösung. Die hat gesagt, unser Gott, an den wir glauben, der hat sich geopfert, damit du, obwohl du es selber eigentlich nicht verdient hast, damit ein Free Entrance Ticket zum Himmel bekommst. So, das würde ich von morgens bis abends den Leuten erzählen, weil das rettet ihr Leben. Ich verstehe nicht, warum man Zeit damit verschwendet, über Mindestlohn zu reden oder über, ob man jetzt doch Wärmepumpen zu Hause einbauen soll, um das Klima zu retten oder nicht, weil da gibt es ja ganz viele andere, die sich da auch noch viel besser auskennen als die Kirche und die darüber reden. Also was hat das mit Gott zu tun? Also ich lese jedenfalls in der Bibel nichts über Mindestlohn und Wärmepumpen. So, und deswegen, glaube ich, ist das schon mal der grundfalsche Ansatz. Und eigentlich ist das, Sie missachten Ihren Missionsauftrag und Sie missachten den Auftrag Gottes, wenn Sie nicht über das eigentliche Thema reden, sondern über irgendwelche anderen Themen und dann von dem eigentlichen ablenken. So, und dann in der Sache selbst. Also wenn man sich schon politisch äußert, dann bitte auch in alle Richtungen. Natürlich ist es Aufgabe der Kirchen oder auch von Christen gerade, sozial zu sein und dem Nächsten zu helfen. Also da gibt es ja genug Beispiele in der Bibel, dass das auch ein Auftrag ist. Aber es ist eben auch ein Auftrag, zu zeigen, dass Wirtschaft nicht schlecht ist, sondern gut. Also das Gleichnis von den Talenten macht das ja sehr deutlich, dass derjenige, der belohnt wird, der die Kompetenzen und Kapazitäten, die er hat, zur Mehrung einzusetzen. Das Gleichnis ist da wahrscheinlich eher geistlich gemeint, aber das lässt sich aufs Weltliche übertragen. Und dann muss man einfach sagen, Jesus selbst war ja Mittelständler. Ich meine, der war Zimmermann. Also bis die ersten 30 Jahre, also zumindest die ersten Berufsjahre, war er dort tätig, ja, und da würde ich mir von der Kirche auch manchmal wünschen, dass man mit den Handwerkern und Mittelständlern da auch ein bisschen netter umgeht und die nicht immer nur als den bösen Klassenfeind, der alle ausbeutet, betrachtet.
Also, Herr Alsen, da haben Sie jetzt wirklich einen schönen Satz gesagt, weil wir hatten, glaube ich, bisher, Jesus war Sozialist, Jesus war Flüchtling, Jesus war Mittelständler, ist mir bisher noch nicht untergekommen, aber das werden wir auf jeden Fall mal in unsere Liste mit aufnehmen, die wir Politiker fragen können, war Jesus
Mittelständler. Aber ich muss zugeben, das ist ein Zitat, weil das hat in der Andacht zum Bundesmittelstandstag, also das ist von der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, das ist der Wirtschaftsflügel der CDU-CSU, die haben auf ihrem Bundesmittelstandstag eine Andacht gemacht. Und das war Helmut Matthies, der frühere IDEA-Chef, der da die Andacht gehalten hat, und der hat das eingeleitet mit dem Jesus am Mittelständler. Der hat dann das Gleichnis von dem Kornbauern, der irgendwie den Vorrat anlegen sollte und so, hat das genommen.
Schön. Ja, um jetzt mal eine Lanze für die Kirche zu brechen, ich glaube, wenn jetzt ein Bischof der EKD da wäre, der würde wahrscheinlich sagen, ja, da müssen Sie mal in die Kirchen gehen, da wird das dann eben gepredigt. Aber wenn die EKD Pressemitteilungen aussendet, dann geht es natürlich um andere Fragen und man kann nicht die ganze Zeit Johannes 3, Vers 16 als Pressemitteilung versenden, wenn Sie verstehen, was ich meine. Aber klar, diese politischen Wortmeldungen, die gibt es ja, die auch in anderen
Bereichen. Darf ich da kurz unterbrechen? Ja. Wieso muss denn die evangelische Kirche eine Pressemitteilung zu einem politischen Thema machen? Warum? Also wo steht das? Wo in der Bibel steht das, dass sie sich dazu äußern müssen? Dafür ist doch eine Kirche nicht gegründet. Ja, also sie können Pressemitteilungen zu kirchlichen Anlässen machen oder sie können vielleicht auch fordern, dass die Politiker sich mehr mit Glaubensthemen beschäftigen und dafür Angebote machen. Ja, und das Heil Deutschlands liegt am Ende auch nicht in dem von mir beworbenen Wirtschaftswachstum oder liegt nicht in einem höheren Mindestlohn und nicht in der Erreichung der Klimaziele, sondern das Heil liegt, ob die Menschen an Jesus glauben und Jesus für ihr Leben annehmen oder nicht. Das ist meine feste Überzeugung. Das andere ist auch wichtig, aber wenn alle an Jesus glauben, ging es uns allen besser.
Wunderbar. Ja, also die Kirche äußert sich politisch zu bestimmten Themen, dazu eben nicht. Ich habe mal nachgeschaut, die letzte Denkschrift der EKD, wo es ja auch immer, ich sag mal so, christliche Ethik darum geht, das ist ja ein wichtiger Bereich in der Theologie, auch schon seit Jahrhunderten, wo dann kirchliche Orientierung gegeben wird. Und da ist die letzte Denkschrift zum Thema Wirtschaft, also und ich glaube, unternehmerisches Handeln aus evangelischer Perspektive aus 2008. Und es gibt jetzt auch keinen Wirtschaftsbischof oder sowas. Also das scheint für die Kirche nicht so wichtig zu sein. Aber das ist eben ein Thema, was die Menschen bewegt. Wünschen Sie sich da also weniger Wortmeldung insgesamt von der Kirche zu Themen, die nichts mit Heiligung und Heilung zu tun haben, sondern eben also eher weniger dazu? Oder würden Sie sich auch manchmal wünschen, dass dann auch mal gesagt wird, hier die Kirche als gesellschaftliche Kraft, die könnte uns auch ein bisschen mal dabei helfen, dass Reformen durchgesetzt werden?
Also ich finde gut, wenn Kirchen Brücken bauen, ja, statt zu spalten, weil dann sind sie auch attraktiver als Gesprächspartner. Und die Brücke zur Wirtschaft wird nicht gebaut, sondern eher eingerissen. Es gibt wenig Formate, wo die Kirchen offen auf Wirtschaftslenker zugehen, sondern man redet eher über die Wirtschaft und dann meist negativ als mit der Wirtschaft. Ja, und Jesus ist ja zu allen gegangen. Der ist ja sogar zu denen gegangen, die eigentlich kriminell waren, korrupt und sonst was. Und das macht die Kirche leider nicht. Also wenn sie schon die Unternehmer alle für Ausbeuter hält, dann würde ich doch erst recht dahin gehen und sagen, ich muss mit euch mal über Jesus reden, wie der das so gesehen hat. Ja, und ich glaube, dass Unternehmer als Führungskräfte sehr viel seelsorgerlichen Beistand brauchen, aber die werden ihn vielleicht nicht von der Kirche bekommen oder holen, weil sie da eben immer so schlecht angesehen werden. Und das ist ein echtes Versäumnis. Also Jesus würde das ganz bestimmt nicht so machen. Ja, und das, da wünsche ich mir, da gibt es eine riesige Sprachlosigkeit, weil auch das ganze Theologie, Studium und so weiter und die Leute, die in der Kirche aktiv sind, die haben halt mit Unternehmertum im Regelfall nichts zu tun und auch kein Verständnis dafür. Und da müsste man, das wäre eine riesige strategische Aufgabe der Kirchen, da die Brücken stärker zu bauen. Und dann muss ich auch mal sagen, aus purem Selbsterhaltungstrieb wäre ich anstelle der Kirchen auch etwas stärker auf Wirtschaftswachstum und Unternehmerfreundlichkeit ausgerichtet. Denn wir sehen es ja jetzt, es gibt viele, die aus der Kirche austreten, aber wenn die Löhne nicht erhöht werden, und das ist bei schlechter Wirtschaft so, und wenn die Steuereinnahmen insgesamt nicht wachsen, wachsen auch nicht die Steuereinnahmen der Kirchen. Früher war das so, da lief alles super, die Steuereinnahmen flossen, ja, da konnten auch ein paar aus der Kirche austreten, hat man gar nicht gemerkt, man schwamm im Geld. Das ist jetzt anders. Und wenn wir demnächst 5 Millionen Beschäftigte weniger haben und damit auch 5 Millionen Steuerzahler weniger, dann werden die Kirchen das merken und dann werden sie sich vielleicht mal überlegen, ob es so eine gute Idee war, so einen wirtschaftsfeindlichen Kurs zu fahren.
Oder um es auf den Punkt zu bringen, das regelt dann der Markt.
Das regelt der Markt, genau, genau. Am Ende irgendwann regelt es der Markt und dann werden auch die Marktteilnehmer das spüren und entweder sie passen dann ihr Angebot an, oder sie werden vom Markt vernichtet. Und so ist es auch gut.
Herr Alsleben, jetzt haben wir über verschiedene Themen gesprochen, auch über Maßnahmen, auch über die über kirchliche Äußerungen und auch wo Sie sagen, das muss jetzt sofort umgesetzt werden und weil es eben daran krankt. Was erwarten Sie denn für dieses Jahr und vielleicht auch für den Rest jetzt dieser Legislaturperiode? Glauben Sie, dass wir da die wirtschaftliche Wende irgendwie noch schaffen? Glauben Sie, dass sich da wirklich entscheidend was bessern kann, dass wir eine Rentenreform haben, Sozialreform, Steuerreform, Bürokratieabbau? Weil eigentlich haben die schwarz-roten Entscheidungsträger sich das ja auf die Fahnen geschrieben. Und womöglich, wenn jetzt die Landtagswahlen dann auch rum sind, als Optimist würden Sie sagen, ja, dann wird es alles besser und dann wird alles angegangen?
Also das Fenster für die notwendigen Reformen, um hier noch Substanz, die täglich bröckelt, zu erhalten, geht am Tag nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz auf, 23. März, und geht wahrscheinlich zu Beginn der Sommerpause wieder zu. Also wir haben ungefähr 3 Monate, in denen die Politik grundlegende Reformen anstoßen müsste. Eine, glaube ich, wird kommen, das ist eine Rentenreform, weil die Rentenkommission fast nicht mit Politikern und Gewerkschaftern besetzt ist, sondern überwiegend mit Fachleuten, die durchaus unterschiedlich denken, aber die als externe Fachleute mutig für Reformen vorschlagen werden. Und ich hoffe, dass die Politik das dann auch umsetzt. Bei Gesundheit wissen wir noch nicht, Gesundheit, Pflege, da muss man auch definitiv sehr substanziell ran. Steuerreform fängt gerade eine Debatte an. Bürokratieabbau haben wir einen eigenen Minister, der aber natürlich durch Föderalismus und Kommunen und was weiß ich gebremst wird. Also es gibt theoretisch die Chance, ich sehe bei der SPD noch nicht die Bereitschaft, das zu machen und da muss jetzt der Druck wachsen. Ich merke bei den Unternehmensverbänden, die sind ja immer sehr zurückhaltend, sehr gemäßigt, bürgerlich im Auftreten, das ist ja anders als Gewerkschafter oder Umwelt-NGOs, die lauthals demonstrieren, das machen Unternehmer ja nicht, aber da merke ich jetzt eine zunehmende Ungeduld und auch fast Panik, weil da geht so viel Substanz im Moment verloren, dass die sagen, also wenn ihr das bis zum Sommer nicht hinkriegt, dann war es das hier. Und dann werden auch, glaube ich, nochmal sehr viele Investitionsentscheidungen gegen den Standort fallen und das ist dann immer eine Entscheidung für 10, 15 Jahre oder für immer.
Dann hoffen wir auf eine, dass dieses Zeitfenster gut genutzt wird und auch die Menschen mitgenommen werden, damit ja, es wieder auf einem besseren Weg geht für unser Land. Danke, Herr Alsleben, für Ihre Zeit. Das war sehr interessant, auch wie Sie und echt bereichernd, wie Sie da die Dinge auf den Punkt bringen und ja, Dinge auch mal erklären für Menschen, die vielleicht nicht den ganzen Tag sich mit Ökonomie beschäftigen. Vielen Dank und alles Gute für Sie und Ihre Arbeit.
Gerne, hat Spaß gemacht. Alles Gute.